Jedes Mal, wenn ich irgendwie mit, was weiß ich, einer Bekannten darstelle, die sagt, ich habe mir für 3.000 Euro eine Handtasche gekauft, dann dachte ich, krass, drei davon und ich könnte schon irgendwie eine Wohnung hier in dem Berliner Bezirk anbezahlen.
Hallo und herzlich willkommen im Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und ich spreche heute mit Miriam Trunk. Sie hat Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Politik studiert, arbeitete als Reporterin beim Bayerischen Rundfunk und wurde 2019 mit 27 Jahren Geschäftsführerin der Bertelsmann Audio Alliance und baute das Podcast-Geschäft auf. Seit 2020 ist sie nun in der Führungsebene von RTL Deutschland und als Chief Cross-Media Officer verantwortlich für die Marken, Inhalte und Talenteentwicklung, leitet aber außerdem auch noch den Bereich Nachhaltigkeit und Diversity, Equity und Inclusion. Das sind schon super spannende Themenfelder. Ich bin schon sehr neugierig, aber natürlich werde ich auch mit Miriam über ihre Finanzen, vor allem Glaubenssätze und Prägung sprechen und freue mich sehr auf das Gespräch. Hi Miriam, schön, dass du heute hier bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr cool auf jeden Fall, was jetzt erstmal so dein Steckbrief hergibt. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch zu. Ich würde aber direkt erstmal anfangen mit der Frage, wann hast du dich denn zum ersten Mal mit deinen Finanzen beschäftigt?
Tatsächlich schon sehr früh. Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich als Teenie ins Ausland wollte. Also ich wollte so ein Auslandsjahr machen in den USA. Und das hat damals irgendwie, ich glaube, 8.000 Euro gekostet, so für Flug und Versicherung und diese Organisation. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, aber mindestens die Hälfte zahlst du selber. Und dann habe ich mich eigentlich quasi mit meinen Finanzen beschäftigt, weil ich einfach quasi Geld gebraucht habe. Und so war dann auch der Einstieg in die Gastronomie vorprogrammiert. Und damit habe ich aber erstmal so ein bisschen im Nachhinein auch den Wert von Geld gelernt. Also zu wissen, damals, ich glaube, ich habe am Anfang 6 Euro pro Stunde, also das war noch vor Mindestlohn auch, 6 Euro, dann irgendwann 6,50 pro Stunde bekommen. Und wenn du dann weißt, okay, eine Stunde sind 6,50 €, was ist dann irgendwie ein Tag, was ist dann eine Woche? Also um einfach so eine Relation auch zu Geld zu finden. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich einfach, wenn ich was kaufen wollte, sozusagen immer überlegt habe, okay, wie lange muss ich dafür jetzt kellnern, dass ich, oder wie viel Trinkgeld muss ich auch einnehmen oder dass ich mir das leisten kann. Und das fand ich aber im Nachhinein ganz gut. Also damals war ich natürlich total genervt davon, dass meine Eltern nicht einfach gesagt haben, ja klar, wo sollen wir das hinüberweisen, sondern gesagt haben, nee, da machst du aber bitte mit. Aber im Nachhinein hat das einfach dazu geführt, dass ich so eine Umwandlung in meinem Kopf gemacht habe, die ich bis heute mache. Nicht mehr immer mit den 6,50 €, aber trotzdem so ein bisschen zu überlegen, okay, wie lange muss man arbeiten, um das reinzuspielen?
Hat sich das dann irgendwann auch in andere Ziele von dir verwandelt? Also, dass du immer geguckt hast, okay, welchen Job muss ich machen, um mir das ermöglichen zu können? Also, hast du auch deine Jobs oder auch deine Tätigkeiten nach deinen Zielen dann ausgewählt? Oder wie bist du da vorgegangen?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist im Journalismus auch schwierig, weil im Journalismus schon, wenn du studierst an der Journalistenschule, ist das Erste, was dir alle sagen, so quasi, also Leute, das große Geld werdet ihr hier nicht verdienen. Also macht man so einen Job in der Medienwelt, ganz viele Jobs, aber auch als Journalistin machst du, weil du einfach das total gerne machst, weil du überzeugt davon bist, dass es einen Wert hat und weil du da einfach auch Möglichkeiten hast, dich selbst zu verwirklichen. Also bei meinen Jobs war Geld nie so der Moving Motivator sozusagen. Was ich irgendwann erst viel später verstanden habe, ist, dass sozusagen das eine ist das, was du verdienst und das andere ist das Kapital, was du ansammelst und was du dann für dich arbeiten lassen kannst. Und das ist was ich erst, würde ich sagen, ja, dann so rund ums Studium verstanden habe, zu sagen, okay, es geht nicht nur drum, sozusagen was zu verdienen, damit ich mir was kaufen kann, sondern auch was zu sparen und das arbeiten zu lassen. Und das ist sozusagen die zweite Form des Einkommens. Und ja, das, glaube ich, ist was gerade Mädchen ganz oft irgendwie nicht so mitkriegen oder sich selbst erarbeiten müssen. Und wo ich denke, das wäre auch ein wichtiger Faktor in der finanziellen Bildung, weil da habe ich zumindest in der Schule relativ wenig mitbekommen in dem Bereich.
Wo kam denn dann bei dir der Switch? Also hast du das im Studium quasi wirklich in einem Unterrichtsfach gelehrt bekommen oder hast du das von außen, weil du dich mehr für das Thema allgemein interessiert hast oder durch Freunde? Wo hat bei dir der Switch stattgefunden, dass das Geld auch arbeiten kann quasi für dich?
Also das hat tatsächlich, war wieder so eine erzieherische Maßnahme, ich glaube von meinem Papa, der gesagt hat, mit 18 sozusagen, wir haben so ein Depot, weiß auch nicht wahnsinnig hohe Summe, aber trotzdem einfach um zu verstehen, okay, wie funktioniert der Aktienmarkt, auch dann später, was sind ETFs und so weiter. Und hat quasi gesagt, okay, pass auf, hier hast du jetzt einen Grundbetrag und es wäre gut, wenn du möglichst lange damit jetzt auskommst, ne? Und quasi zu sagen, es geht nicht drum zu sagen, hey, ich habe 400 Euro Miete und ich habe, also damals, das ist schon ein paar Jahre her, da hat man in München noch ein WG-Zimmer für 400 Euro bekommen, das ist jetzt auch nicht mehr so, aber ne, und dann habe ich, was weiß ich, so und so viel Lebenshaltungskosten und einen Teil kriege ich von meinen Eltern, einen Teil muss ich kellnern und einen Teil sozusagen muss ich aus Rücklagen stemmen, sondern der gesagt hat, pass auf, es gibt auch noch diesen dritten Teil, nämlich zu schauen, okay, was macht zum Beispiel der Aktienmarkt. Und das war für mich erstmal eine ganz sinnvolle Lernerfahrung, weil ich bin 2009, 18 geworden, das heißt irgendwie gerade der große Crash vorbei. Und habe dann sozusagen die Kurven gesehen und dachte, ach ja, das steigt ja wieder. Und dann habe ich da erstmal einen Teil verkauft, wo ich dann im Nachhinein gesehen habe, ah, das war nicht so clever. Und sozusagen dieses Thema, welche Entwicklungen musst du im Blick behalten, mit was musst du dich beschäftigen, welche Medien musst du vielleicht auch konsumieren, um da informierte Entscheidungen treffen zu können. Das war so ein bisschen durch diesen Angang, wie gesagt, von meinem Vater in dem Fall, der gesagt hat, okay, es gibt, du kannst da so ein bisschen mit rumspielen und auch sozusagen im besten Fall das vermehren, sodass du dann eben dir vielleicht mal einen Urlaub leisten kannst, den du dir sonst nicht leisten könntest. Aber ich glaube, das sind so Sachen, die kann man auch nur selbst lernen. Und ich habe ja auch noch ein paar Geschwister und ich sehe das total unterschiedlich, dass jeder da so einen anderen Anreiz hatte. Also mein Bruder hat quasi gesagt, okay, mein Ziel ist, dass ich das so gut entwickle, dass ich dann nur noch davon leben kann, so eine Art. Und ne, sich da reinzufuchsen und auch die Mechaniken dahinter zu verstehen, das ist, glaube ich, ein Lernprozess. Und wie gesagt, ich ärgere mich natürlich, dass ich damals 2009 gemeint habe, ich muss jetzt Aktien verkaufen, aber im Endeffekt hat mich das auch gelehrt und ich bin froh, dass ich das in so einem kontrollierten kleinen Rahmen irgendwie machen konnte, als dass ich jetzt irgendwie mit Mitte 30 da säße und keine Ahnung habe, wie funktioniert das eigentlich.
Also das war dann quasi so der Startpunkt von deinen Investitionen am Kapitalmarkt und vielleicht auch die ersten Versuche, jetzt so ein bisschen Learning by Doing. Wie bist du dann weiter vorgegangen? Also du hast irgendwie gesagt, du hast dich damit natürlich beschäftigt, hast es beobachtet, hast dann auch gewisse Medien konsumiert, um das Ganze zu verstehen. Wie hast du dann deine Finanzen vielleicht auch neu strukturiert?
Also erstmal, glaube ich, war das Wichtige, diese Erfahrung, dass ich verstanden habe, sparen heißt nicht Sparbuch. Ne, also zu sagen, und da bin ich wieder beim Thema Kapital, ist auch eine Form von Einnahmequelle, zu sagen, wenn ich Geld spare, dann spare ich in Fonds oder in ETFs oder ne, und ich diversifiziere. Also das sind alles so Sachen, glaube ich, die ich dadurch gelernt habe, weil ganz viele, und das zeigen ja auch die Statistiken, und du hast sie wahrscheinlich besser im Kopf als ich, gerade Frauen haben total Angst davor und Berührungsängste und sagen, oh, ich mache das lieber aufs Sparbuch, das ist safe, wo man dann sagt, aber dann hast du auch nicht die Rendite. Und das war für mich, glaube ich, so ein Prozess, auch das Thema dann, mich irgendwann in ETFs zu fuchsen und zu sagen, okay, ich diversifiziere auch mein Portfolio, ich bespare jetzt nicht nur, was weiß ich, meine 2, 3 Fonds, die ich da habe, die dann ja mit mal mehr, mal weniger Risiko sind, sondern ich gehe vielleicht jetzt mal hier ein bisschen riskanteren und dafür hier ein bisschen konservativer und auch dann so eine eigene Planung zu machen, zu sagen, okay, was brauche ich wann? Also was kann ich auch mal liegen lassen? Also zum Beispiel Krypto habe ich auch gekauft und bin jetzt froh, dass ich es gerade liegen lassen kann, weil das würde mir jetzt sehr wehtun, wenn ich da was verkaufen müsste. Aber ne, also quasi so ein bisschen auch so ein Boxing zu machen, was sind quasi so Short-Term-Sachen, was sind Sachen, wo ich sage, du, das ist für mich Altersvorsorge, das ist langfristig gedacht und was ist auch so ein bisschen einfach zum Ausprobieren und um sein eigenes Gefühl dafür zu schärfen. Genau, welche Sachen kann ich da ausprobieren? Und ich entwickle das auch immer noch. Also ich habe dann auch irgendwann, als die Zinsen so niedrig standen, habe ich auch angefangen, immer mir Immobilien anzuschauen und habe dann auch mal verstanden, sozusagen, wie Relationen sind, weil ich früher mal dachte, okay, eine Immobilie brauchst du nicht kaufen, bevor du nicht, was weiß ich, eine Riesensumme Geld hast. Und dann irgendwann habe ich verstanden, ja, okay, wenn die Zinsen so sind, dann kommst du schon mit einer Anzahlung von, was weiß ich, 10.000 Euro, kannst du dir schon irgendwie eine kleine Kapitalanlage kaufen oder je nachdem wo auch eine größere. Und dann kam wieder dieser Umrechnungsmoment, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie mit, was weiß ich, einer Bekannten darstelle, die sagt, ich habe mir für 3.000 Euro eine Handtasche gekauft, dann dachte ich, krass, 3 davon und ich könnte schon irgendwie eine Wohnung hier in dem Berliner Bezirk anbezahlen. Also dieses Thema Conversions, was ich wie gesagt auch aus dem Kellnern irgendwie immer so hatte, das habe ich immer noch. Und deswegen, ich bin niemand, der sich wahnsinnig teure Sachen kauft, weil ich mir immer denke, ich könnte den sozusagen mir eine Handtasche für 3.000 €, ich würde mir immer denken, ey, das ist schon ein Drittel von der Anzahlung für eine Wohnung. Und das ist, glaube ich, dann total wichtig, dass man so ein bisschen auf seine eigenen Prioritäten setzt. Weil es gibt Leute, für die ist diese 3.000 € Handtasche das Ding und die sollen sich bitte kaufen. Aber genau, ich gehöre da nicht dazu.
Was würdest du denn sagen? Also du hast jetzt so erzählt, wie sich das irgendwie entwickelt hat und auch immer noch irgendwie diese Umrechnung in deinem Kopf stattfinden. Viel wurde dir irgendwie von deinen Eltern oder von deinem Papa mitgegeben. Wie war das denn aber jetzt auch bei deinen Geschwistern oder wenn du vielleicht auch in deinem privaten Umfeld mit Freundinnen drüber gesprochen hast? Wie wurde das Thema da wahrgenommen? War das überhaupt ein Thema? Weil jetzt beispielsweise aus meiner Perspektive gesprochen, waren Wertpapiere ganz lange gar kein Thema.
Also das ist mit Freundinnen, muss ich sagen, und das sage ich mit der größten Liebe und Wertschätzung für meine Freundinnen, aber da kommen ganz oft so Sätze wie, oh nee, damit kenne ich mich nicht aus und das macht mein Mann. Und über Finanzen und über Politik, lustigerweise, das sind die zwei Dinge, wo ich gerade bei meinen Mädels jetzt auch, ich glaube, man muss immer unterscheiden, in Berlin oder in der Kleinstadt, ne? Aber wo ich da ganz oft so Sätze höre wie, oh nee, das macht mein Mann und damit beschäftige ich mich nicht. Und das ist was ich, also wo ich natürlich jetzt auch nicht missionarisch unterwegs sein will und sagen will, beschäftigt euch damit. Und gleichzeitig sage ich immer, Leute, es macht total Spaß, wenn man sich reinfuchst. Und es geht jetzt auch nicht immer um große Beträge. Also du kannst auch mit, keine Ahnung, 30 € im Monat schon schauen, wie entwickelt sich das und so ein bisschen deine Berührungsängste abbauen. Bei meinen Geschwistern war es so, also ich habe zwei so BWLer-Geschwister, die da sozusagen von Haus aus schon so ein Interesse für hatten. Wobei ich schon gemerkt habe, dass bei meinem Bruder da sehr früh ein sehr starkes Interesse war und auch wirklich ein großes Verständnis, wo ich, und ich bin 6 Jahre älter, dann schon manchmal dachte so, oh krass, der hat hier Dinge gecheckt, die habe ich noch nicht durchblickt. Und das, wo ich manchmal denke, obwohl ne, man irgendwie ja doch eine ähnliche Prägung hat, dass er da doch irgendwie noch mal stärker eingetaucht ist. Ja, und meine Schwester ist ähnlich wie ich, ja, wie gesagt, glaube ich, auch durch so ein BWL-Studium hast du da noch mal einen anderen Hintergrund, als du es jetzt durch ein Journalismusstudium hast.
Wie würdest du denn sagen, welche Bedeutung hat Geld für dich und wie hat sich diese Bedeutung aber vielleicht auch in den letzten Jahren oder auch seit deiner Kindheit verändert?
Also für mich war es, würde ich sagen, so im Studium und so weiter, war Geld für mich immer sowas, wo ich so dachte, so das hat für mich nicht die höchste Prio, weil ich einfach sehr stark immer auf, ich will irgendwie was bewegen, ich will was verändern, ich will einen positiven Impact haben, ich will irgendwie Geschichten erzählen, ich will Menschen kennenlernen. Also das waren und sind eigentlich auch immer noch dieses Thema Sinnerfüllung, Purpose, Beitrag für die Gesellschaft, auch so ein gewisses kulturelles Verständnis. Also das waren immer meine Motivatoren vor Geld. Irgendwann habe ich verstanden, dass Geld, und das meine ich jetzt nicht nur mit privatem Vermögen, sondern auch zum Beispiel, dass du Budget verantwortest in einem Job, dass das auch ein Punkt ist, der dir genau bei diesen Sachen hilft. Also, dass du an andere Tische eingeladen wirst, wenn du einfach einen gewissen Umsatz machst oder ein gewisses Budget verwaltest, dass du in andere Runden kommst und damit andere Menschen kennenlernst, die wiederum, mit denen du nochmal ganz andere Sachen bewegen kannst. Also, dass es nicht so ein Geld oder Liebe ist, ne, sondern dass es quasi eigentlich zusammenhängt. Und ich glaube, bei mir kam irgendwann so nach dem Studium und als ich in den Job eingestiegen bin, auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Geld gibt dir auch eine gewisse Unabhängigkeit und Freiheit. Wenn ich sage, ich habe mir ein Polster erspart, dann muss ich nicht in einem Job bleiben, der mir nicht gefällt. Also das ist so dieses, ich habe vorhin auf LinkedIn von einer Freundin gelesen, jede Frau sollte so einen, ich weiß nicht, so einen Fuck-off-Etat oder sowas haben. Also dass du sagen kannst, sei es in einer Beziehung, sei es in einer Partnerschaft, sei es in einem Job, dass du einfach nicht so abhängig bist, weil du sagen kannst, Leute, ich mache das hier, weil ich das möchte und nicht wegen dem Geld. Und deswegen ist Geld für mich heute auch ein ganz großer Freiheitsaspekt. Aber ich bin niemand, der sagt, das ist mein Hauptantreiber im Leben. Aber ich glaube, und da kommt auch immer wieder das Thema Privileg mit rein, ich komme aus einer mittelständischen Familie. Weißt du, bei mir war die Frage nie, kann ich studieren? Können meine Eltern mir mein WG-Zimmer zahlen und so weiter? Es war, also das waren so grundsätzliche Fragen, wo ich einfach unfassbares Backing von zu Hause hatte und gleichzeitig aber auch gelernt habe, halte deine Lebenshaltungskosten überschaubar, weil sonst nimmt dir das diese Freiheit. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich habe einen Wohnungskredit von, ich sag mal, 4.000 Euro und ich habe mir angewöhnt, ein teures Auto zu fahren und in die teuersten Urlaube zu fahren, dann habe ich halt einfach einen Kostenblock, den ich decken muss, und das nimmt mir Freiheit. Und deswegen versuche ich auch heute, und zum Glück ist mein Mann da ähnlich, dass wir einfach sagen, lass uns die Kosten niedrig halten, weil uns das Freiheit gibt. Und zu sagen, also es ist eh so, wir fahren eh lieber irgendwie dann mit dem Bulli in Urlaub, als dass wir jetzt da groß ins Fünf-Sterne-Ressort wollen. Aber trotzdem zu sagen, diese Freiheit, jederzeit sagen zu können, du, ich will jetzt aber was anderes machen und Geld ist nicht der limitierende Faktor. Das ist, glaube ich, was zum einen mit einer guten Kostenkontrolle zu tun hat und zum anderen, dass man einfach einfach auch immer schaut, dass man spart und dann das sich entwickeln lässt.
Ja, also auf der einen Seite natürlich irgendwie die Haushaltsplanung und gucken, was habe ich an Einnahmen, was habe ich an Ausgaben, wie komme ich damit hin, den Notgroschen oder Fuck-up-Fund, wie auch immer man es nennt, aber einfach dieses Polster zu haben, um Entscheidungen zu treffen, die einem dann auch neue Freiheiten gewähren können. Und aber auch, wenn du sagst, Geld ist nicht der limitierende Faktor, hat das ja einen gewissen Glaubenssatz auch bei dir irgendwo verankert, dass du einfach weißt, okay, Geld kann mir auch Möglichkeiten schaffen. Welche Kraft hat denn da auch die Gedanken oder auch das, was wir irgendwo verankert haben bei dir im Leben, und wo hast du auch gemerkt, okay, ich habe aber auch die Kontrolle darüber?
Ja, ich glaube, die Kontrolle ist das, was es eben nicht zum limitierenden Faktor macht. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Dinge im Leben, die kannst du nicht kontrollieren. Du kannst den schönsten Job der Welt haben und dann gibt's irgendeinen Wechsel im Management und dir wird ein Chef vorgesetzt, den du ganz schlimm findest, und dann, ne, hast du nicht unter Kontrolle. Du kannst dich auch selbstständig machen und plötzlich kommt, was weiß ich, eine Pandemie oder eine Krise oder whatever und dein Business geht den Bach runter. Also es gibt so viele Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und deswegen bin ich eben so in der Kontrolle, wie gesagt, sowohl von dem, dass ich sage, dass ich meine Kosten niedrig halte. Das heißt nicht, dass man nicht mehr in Urlaub fährt, ne? Also ich lebe jetzt auch nicht spartanisch, aber dass ich sage, wenn ich zum Beispiel überlege, okay, welchen Kredit kann ich aufnehmen, dass ich dann nicht aufs Maximum gehe, sondern dass ich da versuche, möglichst konservativ zu sein. Und wie gesagt, andersrum bei den Investments zu überlegen, okay, wie viel, was ist sozusagen das, wo es auch mal okay ist, wenn es dann länger dauert, bis es sich auszahlt. Also ich glaube, diese Kontrolle ist die Voraussetzung dafür, dass es nicht der limitierende Faktor wird. Und ich glaube, letztendlich ist es aber auch ein Glaubenssatz, wie du sagst, oder eine eigene Priorisierung zu sagen, lasse ich mich davon antreiben, zum Beispiel zu sagen, wenn ich nicht XY habe, dann mache ich den und den Job nicht. Also ne, zum Beispiel zu sagen, man macht mal, was weiß ich, ein Gespräch oder man geht mal an der Uni und ruft dafür kein Honorar auf. Ne? Aber das hat für mich auch damit zu tun, dass ich eben sage, es ist auch nur dann nicht der limitierende Faktor, wenn du es in dem Moment nicht dringend brauchst. Und das hat, wie gesagt, zum einen mit Privileg zu tun, also zu sagen, ich konnte studieren ohne jetzt ganz groß, also ich hatte auch ein Stipendium, aber ne, ich hatte jetzt nicht das Thema, dass es der riesen Struggle war, sondern das war in einem gewissen Rahmen möglich. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie gesagt, aber glaube ich auch Wissen. Und Wissen ist Macht, ne? Und ich finde, das gilt im Finanzbereich noch mehr als in so vielen anderen.
Absolut. Wissen ist ja auch, deswegen machen wir das Ganze ja hier auch, der Schlüssel, die Basis für alles Weitere. Deswegen direkt die Anschlussfrage, Stichwort Finanzen, jetzt auch in deiner Partnerschaft, wie handhabt ihr das? Und wer kümmert sich auch darum? Macht das jeder für sich? Macht ihr das zusammen? Hast du da irgendwie, bist du Herrin der Finanzen? Klär uns da gerne ein bisschen auf.
Nee, zusammen. Also jeder hat seins und dann gibt's was man zusammen hat. Also ich glaube, das ist, und natürlich wird das mit, je länger du zusammen bist und dann kaufst irgendwie eine Wohnung und dann kriegst du ein Kind und dann wird natürlich das Gemeinsame irgendwann wichtiger. Also für mich ist auch in Freundschaften, ich habe einen guten Freund, der wirklich auch mit seiner Partnerin, und die sind bestimmt schon 15 Jahre zusammen, dann beim Essen sagt, naja, du hattest jetzt die Apfelschorle, die waren 2,80 und das Wasser war 2,20 und dann kriege ich jetzt noch 60 Cent von dir, so eine Art. Und ich finde das, wie gesagt, das ist eine Form von Kontrolle, die er da vielleicht braucht oder will. Da bin ich froh, dass ich das in keiner meiner Beziehungen habe, auch meiner Freundschaften nicht. Also da ist man mal so, heute zahle ich und morgen zahlst du, und wenn das dann gestern teurer war als heute, dann wird sich das ausgleichen. Aber ich glaube, und da habe ich auch gestern oder vorgestern bei Diana zu Löwen, die macht ja auch so tollen Content, zu dem Thema habe ich irgendwie eine erschreckende Zahl gelesen, wie viele Paare erst zu spät über Geld reden. Weil, ja, wir haben da irgendwie immer schon recht offen geredet. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, dass man genau den Kontostand des anderen kennt, aber dass man so grob irgendwie weiß, wer wo steht. Und dann ist man halt, dann schaut man halt immer so ein bisschen projektbezogen, sage ich mal, wenn man sich was anschafft, wie teilt man es auf oder dann zahlt halt der eine mal dies und der andere das. Aber ich glaube, wichtig ist, ich finde es schon gut, wenn jeder so sein eigenes hat und sich damit beschäftigt. Also für mich wäre es auch total schwierig, wenn mein Mann jetzt sagen würde, oh, Geld, damit will ich aber gar nichts zu tun haben. Ne, weil letztendlich, also ich komme ja auch aus einem Scheidungshaushalt und ich habe das gewusst, wie das ist, wenn dann plötzlich quasi eine Frau sich ganz auf den Mann verlässt und dann ist er weg und dann ist da nichts mehr. Und auch das Thema Altersarmut bei Frauen, ne? Also die sind ja einfach so viel höher betroffen als Männer. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Frauen einfach viel zu wenig das einfordern, darüber zu reden. Aber bei uns, wie gesagt, musste ich das nicht einfordern. Das war einfach von Anfang an klar. Aber wir haben auch ein sehr ähnliches Verständnis. Und ich glaube, was schwierig ist, ist, wenn du jemanden hast in einer Beziehung, wo einer so Vollgas Luxus und Porsche und ich will und der andere nicht. Also ich glaube eher, man muss weniger über Vermögen sprechen als über den Stellenwert von Geld und was man vielleicht auch beide möchte und was beiden was wert ist. Ne? Und uns zum Beispiel ist, wir gehen gern essen. Also das ist das Ding. Wir sind einfach, das ist was, dafür gibt man auch mal was aus, dass man sagt, komm, heute Abend mal nicht kochen. Und das finde ich ist, das ist so ein gemeinsamer Wert. Also ich glaube, über Geld sprechen und über Werte sprechen, das ist eine Familie.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das würde ich so unterschreiben. Aber natürlich erstmal Basis ist die Kommunikation und dann wissen, okay, wie passt das zusammen und haben wir hier irgendwie auch das gleiche Verständnis von Geld. Jetzt Stichwort Altersvorsorge und du hast auch schon Altersarmut von Frauen angesprochen. Wie hast du dich denn dem Thema genähert und vielleicht auch die passenden Bausteine für dich gefunden?
Ja, bei mir hat sich das so entwickelt über, was ich schon beschrieben hatte, sozusagen erstmal dieses Verständnis, wie, was ist eigentlich Geld, ne? Was ist eine Stunde Arbeit wert sozusagen, so im Teenageralter oder im Kindesalter bis hin dann zum Verständnis für Kapital, so einem Verständnis für, wie investiere ich auch sozusagen, welche Rolle spielen zum Beispiel Immobilien, welche Rolle spielen ETFs oder wie muss ich mein Portfolio diversifizieren. Und in diesem Mix ist Altersvorsorge eigentlich relativ organisch ein Teil geworden. Ne? Und das ist quasi so der Teil, den ich habe für, das hat auch so ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Ich habe jetzt nie bewusst gesagt, heute beginne ich mit meiner Altersvorsorge, weil ich es gefühlt eigentlich schon immer gemacht habe oder mitgedacht habe. Und Alter ist da jetzt nicht nur die Rente, sondern es ist auch eben jetzt zum Beispiel zu sagen, ich gehe in die Elternzeit, ne? Was brauche ich da? Also eher das Vorsorgen für später ist schon immer ein großer Faktor gewesen, einfach in meiner, ja, auch Anlagestrategie, zu sagen, ich mache das, das ist einer der Gründe, warum ich es mache.
Okay, aber dann hattest du jetzt mit 18 noch nicht dieses Thema Altersvorsorge und ich habe vielleicht mal eine Rentenlücke, ich muss da jetzt schon für vorsorgen. Das hattest du jetzt nicht so konkret auf dem Schirm, sondern eher dieses, ich muss langfristig für mich und meine Ziele vorsorgen. Wer weiß, was kommt? Ist es die Elternzeit? Das war ja damals auch noch lange weg. Jetzt ist natürlich auch die Rente noch ein bisschen weg, aber einfach so dieses langfristige Denken, das hattest du schon früh verankert.
Total. Und ich habe das nie jetzt so wirklich als Rente gesehen, sondern habe das irgendwie quasi immer als Teil der Anlagestrategie auch gehabt, zu sagen, dass du quasi das auch langfristig anlegst. Und ich glaube, es ist manche Leute brauchen das, so diesen Startschuss, so jetzt beschäftige ich mich mit meiner Rente. Aber wie gesagt, für mich war das irgendwie immer so ein bisschen Teil des Plans schon von Anfang an.
Jetzt wirst du ja auch in wenigen Wochen Mama. Die Elternzeit steht bevor. Jetzt erst nochmal der Mutterschutz. Ich freue mich, dass du so kurz vor knapp noch mit mir sprichst.
Ja, ich hoffe, das macht auch alles noch Sinn. Ich merke, dass mein Gehirn so ein bisschen Aussetzer hat. Deswegen.
Doch, alles schlüssig. Ja. Aber okay. Vielleicht da auch direkt die Frage, vielleicht hast du ja schon was vorgenommen. Was ist dir wichtig in Sachen Finanzen, eurem Kind auch mit auf den Weg zu geben?
Also dieses Thema Geld ist nicht der limitierende Faktor, dieses Gefühl. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das, also das hat natürlich was auch damit zu tun, dass man eine gewisse, und da sind wir wieder beim Thema Privilegien, dass man eben sagt, man hat einen gewissen Puffer, aber auch zu sagen, man spart jetzt auch fürs Kind, und da gibt's ja auch tatsächlich Modelle, die sich auch steuerlich wiederum an der einen oder anderen Stelle lohnen, dass man sagt, wenn dieses Kind in 18 Jahren sagt, ich möchte studieren gehen und ich möchte vielleicht in eine Stadt wie München, wie es bei mir auch war, wo man einfach weiß, das ist eine eher teure Stadt, dass man dann sagt, du, okay, wir können dir irgendwie ne, dein WG-Zimmer oder was weiß ich was zahlen. Also das ist das, was ich so ein bisschen hoffe jetzt bei meiner so quasi Anlage rund um das Kind. Und andersrum, ich glaube, dass ich das ähnlich handhaben werde wie meine Eltern, weil ich fand das total wichtig zu verstehen, dass einfach, dass das nicht nur irgendwelche Zahlen sind, sondern dass das sich in Maßstäbe gliedert. Und deswegen, ich werde, glaube ich, auch wenn mein Kind mit 13, 14 sagt, ich will ins Ausland und vermutlich wird es dann mehr kosten als bei mir damals, dass ich dann sage, okay, dann im Betrag X schaust du dann. Und wie gesagt, mir hat das Kellnern, bis heute hilft mir das total in vielerlei Hinsicht, dass ich diese Gastro-Erfahrung so lange hatte, weil du wirst wahnsinnig pragmatisch, du bist sehr outfit-orientiert, du bist mit sehr schwierigen Menschen gewohnt, in Kontakt zu sein. Das ist was, was wirklich fürs Leben auch was bringt. Und also dementsprechend das auf jeden Fall auch. Und ich glaube, dieses Gefühl für, ja, für Luxus auch zu sagen, ey, das, natürlich fahren wir mal in Urlaub, aber das ist nicht irgendwie, das passiert nicht einfach, sondern das ist, weil man halt das entsprechend geplant hat oder weil man dafür was gemacht hat. Und das finde ich total wichtig, dass man, das ist das, was man halt nicht für selbstverständlich nimmt.
Ja, selbstverständlich, das ist eine gute Überleitung zum Thema Chancengleichheit. Und ich weiß, dass dir das Thema sehr am Herzen liegt und du darüber ja auch sehr viel sprichst und auch, glaube ich, in deinem Buch verankert ist. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine kurze Definition, was ist es, um welche Bereiche und Faktoren dreht sich das Thema und wie definierst du sie für dich?
Genau, ja, wir sprechen jetzt heute mittlerweile oft eher von Chancengerechtigkeit, denn es geht darum, und ich nehme mal dieses Beispiel, wenn du dir einen Marathon vorstellst, alle laufen 42 Kilometer und der eine beginnt bei Kilometer 0, der andere bei Kilometer 6 und der dritte bei Kilometer 12. Jetzt kann es natürlich sein, dass der bei Kilometer Null einfach so eine Rakete ist und alle anderen einholt und trotzdem als Erster ans Ziel kommt. Aber er muss viel härter dafür arbeiten. Das, was wir in Deutschland sehen, und da ist tatsächlich das Thema Verteilung von Kapital ein großer Faktor, ist, dass wir eben nicht alle bei Kilometer Null starten, sondern dass es sehr unterschiedliche Startpunkte gibt und dass es auch dann keine Systeme gibt, die quasi sagen, okay, du hattest aber eine kürzere Strecke oder so, sondern dass es sich wirklich bis in die Altersarmut durchzieht. Ne? Also, dass du bis zum Ende eigentlich bestimmt wirst durch welchen Geschlecht du dich zuordnest, wie du ausschaust, wo du herkommst. Das sind eben alles Faktoren, die natürlich auch dazu führen, dass uns im Arbeitsmarkt einfach total wichtige Talente verloren gehen, weil wir Leute haben, die vielleicht die neue Erfindung hätten oder ein Unternehmen wahnsinnig nach vorne bringen würden, aber die kommen gar nicht zu uns, weil die Hürden bis dahin viel zu hoch sind. Und das habe ich auch in meinem Buch versucht aufzuschreiben, eben welche Hürden gibt's, was muss man überwinden und natürlich da bei mir vor allem im Fokus auch auf Frauen, also welche Hürden haben Frauen, wenn sie mitbestimmen wollen. Aber ich glaube, und das ist ganz wichtig, du kannst diese Dinge nur intersektional begreifen. Also du kannst nicht sagen, es ist jetzt, wenn wir jetzt genug weiße Frauen in Führungspositionen haben, dann haben wir Chancengerechtigkeit, sondern es geht nur, wenn alle quasi sich entwickeln können, wie sie wollen. Und das heißt auch nicht, dass alle müssen. Also das ist auch mal ganz wichtig. Das heißt nicht, dass jetzt alle Mütter nach 3 Monaten wieder arbeiten gehen müssen. Aber das Ding ist, jeder soll das tun und lassen, was ihm oder ihr entgegenkommt. Und wie gesagt, da ist natürlich die Verteilung von Kapital und in Deutschland ja die sehr ungleiche Verteilung von Kapital auch ein ganz, ganz großer Faktor, weil ich glaube, das, und da sind wir wieder beim Thema, das Kind will in München studieren, die eine Familie sagt, ja okay, die 400 € WG-Zimmer, das kriegen wir hin und die andere Familie sagt, naja, musst du schauen, wie du das mit BAföG und Stipendium und so weiter hinkriegst. Und das, natürlich kann man das schaffen, aber es ist einfach viel schwieriger.
Wie bist du denn selbst auf das Thema aufmerksam geworden? Also hattest du diese Hürden, die du auch im Buch beschreibst oder wann wurde das Thema vielleicht auch Bestandteil von deinem Job?
Ja, ich bin da so mit Ende 20 drauf aufmerksam geworden, weil ich sehr lange irgendwie dachte, dass wir eigentlich relativ weit sind im Bereich Gleichberechtigung. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, da habe ich irgendwie ein paar Dinge übersehen. Und das war für mich natürlich, als ich, du hast es gesagt, mit 27 habe ich irgendwie meine erste geschäftsführende Position bekommen und habe so rechts und links geschaut und da waren plötzlich nur noch Männer, alle weiß. Und du fragst dich halt so, hä, wo sind denn jetzt alle? Ne? Und merkst gleichzeitig natürlich so das ganze Thema unbewusste Vorurteile, unconscious bias, dass du, dass, wenn jemand fragt, kannst du einen Kaffee holen, dann schauen dich plötzlich alle an, weil alle denken, du bist die, die den Kaffee holt. Oder ich hatte es auch diese Woche wieder, jemand schreibt dir, hast du dich um die Snacks gekümmert? Wo ich so dachte, hä, willst du das jetzt meinen 40-jährigen Kollegen auch fragen, ob er sich um die Snacks gekümmert hat? Also das sind so Sachen, die du dann plötzlich bemerkst, weil du plötzlich selbst davon betroffen bist. Und das ist ja das Tückische an Privilegien, du hast die und du denkst ja, das ist normal. Du denkst ja, das ist völlig normal, dass du abends heimgehst und hinter dir läuft jemand und du hast keine Angst. So, und erst wenn du was nicht hast, dann merkst du es. Und so kam eben diese Beschäftigung auch mit diesem Thema Privilegien. Und dann habe ich angefangen, auch mich mehr mit Antirassismus zu beschäftigen und mit verschiedenen anderen Dimensionen und habe so gemerkt, okay, warte, das hängt irgendwie alles zusammen, das ist alles irgendwie verknüpft. Und das war für mich dann so ein Wake-up-Call zu sagen, okay, du hast gedacht, diese Probleme gibt's nicht, weil du nicht betroffen warst. Und das ist was mir jetzt auch sehr hilft, weil ich sehr dafür plädiere, zu sagen, das mit Männern gemeinsam zu machen. Also nicht zu sagen, oh, die bösen Männer gibt's natürlich, aber trotzdem immer zu sagen, wie kriegen wir es gemeinsam hin? Und mir hilft das manchmal dann, die Männer zu verstehen, wenn die sagen, hä, was hast du denn da? Ich verstehe das gar nicht. Wo ich dann denke, ja, weil du nicht betroffen bist. Genau wie ich vor einer Freundin, die schwarz ist, saß und gesagt habe, es gibt doch keinen Rassismus mehr in Deutschland. Und sie hat gesagt, naja, du bist ja auch weiß. Natürlich gibt's in deiner Welt keinen Rassismus. Und dann zu sagen, okay, nur weil was in meiner Welt nicht existiert, heißt das nicht, dass es das nicht gibt. Und da, glaube ich, müssen wir einfach mehr Brücken schlagen, aber auch eine Offenheit schaffen, zu sagen, ja, in meiner Welt gibt's das nicht und trotzdem akzeptiere ich, dass die Welt größer ist als meine eigene.
Ja, ich glaube, da gibt's einfach direkt eine Buchempfehlung, da mal bei dir reinzuschauen. Aber natürlich, wie du auch gesagt hast, allem offener zu begegnen, darüber zu sprechen, Fragen zu stellen, glaube ich, ist da auch ein wichtiger Punkt. Und ja, wenn wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen über deinen Karriereweg sprechen, welche Stellschrauben würdest du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wo man selbst auch auf jeden Fall das Ruder in der Hand hat, um nach oben zu kommen? Also auf gut Deutsch, was sind die besten Karrieretipps?
Also ich glaube, das eine Thema ist das Thema wirklich seine Werte zu kennen und auch zu wissen, was man kann und was man nicht kann. Und auch, was man aus dem Herzen macht und was nicht. Weil zum Beispiel, ich könnte jetzt so Finanzsachen, ich kann das und ich kriege das auch irgendwie hin, aber es macht mir wirklich überhaupt keinen Spaß. Also jetzt, ich meine jetzt so Controlling, ne? Ganz in dem Sinne. Das ist was, ja, das kriege ich hin, aber wenn ich das machen muss, dann weiß ich schon, dass ich irgendwie mir noch einen Kaffee mache, um nicht früher anfangen zu müssen. Gleichzeitig weiß ich bin total gut in allen Themen rund um Menschen zusammenbringen, Menschen vernetzen, auch Hürden abzubauen, alles, was kreativ ist, alles, was mit Texten und Schreiben und Kommunikation zu tun hat, das sind die Dinge, die ich richtig gut kann. Auch Politik und solche Sachen, wo ich einfach sage, dafür brenne ich. Und ich glaube, sich da bewusst zu werden, weil sonst arbeitest du irgendwie 3 Jahre oder 3 Jahrzehnte sogar daran, irgendwie CFO zu werden, um dann zu merken, eigentlich ist das doch gar nicht das, was ich will. Und deswegen bin ich da ein ganz großer Verfechter von Coaching oder auch von Therapie, um zu sagen, was sind die Punkte, die mich wirklich bewegen. Und damit dann zu arbeiten und sich darauf basierend auch die Menschen zu suchen, die einen unterstützen können. Und das ist auch mein zweiter Punkt, also Netzwerk, Unterstützerinnen, Unterstützer, Mentoren, Mentorinnen, also einfach Menschen, die dich begleiten, die sagen, hey, ich sehe dich, ich supporte dich. Das ist nicht immer so, dass das dann nur so ein Nehmen ist, sondern du kannst dir auch was zu geben, Impulse oder Ideen oder auch einfach, dass man nach einem Gespräch mit dir sagt, oh, das hat mir jetzt irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Also das ist, glaube ich, total wichtig, dass man einfach die richtigen Leute an seiner Seite hat. Und die findet man nur, wenn man ehrlich unterwegs ist, ne? Also wenn du dich fragst, warum klicke ich einfach mit niemandem in meinem Umfeld, ja, vielleicht bist du im falschen Umfeld, ne? Und das vielleicht dann noch so da als drittes, auch immer wieder für sich selbst aufzustehen, weil es ist ganz einfach, dass man mal irgendwie runterfällt oder vergessen wird. Und das ist auch mal okay, ne? Man kann auch mal eine Runde aussetzen. Aber trotzdem, gerade als Frau, glaube ich, ist es total wichtig, auch ab und zu mal aufzustehen und sich, wenn man nicht aufstehen kann, es gibt diese Phasen, wo man sagt, boah, ich schaff's gerade nicht, Unterstützerinnen, Unterstützer zu suchen, wo man sagt, hey, kannst du mal kurz mir einen Rat geben, wie ich hier mit der Situation umgehen soll.
Vielen, vielen Dank. Das ist schon die Basis fürs nächste Infoposting, würde ich sagen. Die 3 Karrieretipps von Miriam. Und zum Abschluss frage ich gerne unsere Gäste, was sie als Learning für sich im Leben, aber vielleicht auch aus der letzten Zeit, wenn du sagst, vorletzte Woche habe ich mit jemandem darüber gesprochen, XY, was du jetzt zum Abschluss gerne noch mitgeben möchtest.
Ich habe gestern so eine tolle Geschichte gehört und da ging es darum, was ist gut und was ist schlecht. Also die Geschichte ist irgendwie so, der Bauer kriegt ein Pferd und es ist das krasseste Pferd ever und alle sagen, ey, das ist ja ein tolles Pferd und du hast so viel Glück und er hat gesagt, ja, mal sehen. Und dann reitet sein Sohn auf dem Pferd und fällt runter und bricht sich ein Bein. Und alle sagen, oh, das ist ja schlecht. Und sagt dann, ja, mal sehen, weil vielleicht ist dadurch was anderes nicht passiert und so weiter. Und ich glaube, das ist was, was ich auch lerne, immer wieder sich zu überlegen, wenn meine Tür nicht aufgeht, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und im ersten Moment denkt man sich so, oh, warum geht diese Tür nicht auf? Und im zweiten Moment denkt man sich so, vielleicht, weil es nicht meine Tür ist. Und in den 10 Minuten, die ich jetzt hier warte und rumheule, entdecke ich vielleicht die andere Tür oder es kommt jemand, den ich treffe, der was ganz Neues aufmacht. Also sozusagen nicht zu vorschnell zu bewerten, ob was gut oder schlecht ist, sei es bei Karriere, aber auch im Privaten, dass man sich irgendwie auch die Zeit gibt zu sagen, okay, mal sehen, ne, ob das jetzt so oder so ist. Und damit verbunden bin ich immer an dem Punkt zu sagen, sich selbst nicht aus der Kontrolle zu nehmen. Also man ist manchmal so versucht dann zu sagen, oh, alles ist doof und keiner mag mich und die rufen mich alle nicht zurück und aber nicht in diese Haltung zu gehen, sondern zu sagen, okay, was kann ich machen? Wie kann ich sozusagen in die Handlung kommen? Und das ist, glaube ich, irgendwie was, was einen immer über Wasser hält, auch wenn es mal ein bisschen stürmischer wird.
Auf jeden Fall. Also an sich glauben, an seine Werte glauben, gucken, was man kann, aber auch aufstehen, den Mut haben, auch mal selbst wirklich in die Tat zu gehen, aber vielleicht auch mal innehalten und sagen, naja, mal gucken, für was es jetzt auch gut ist.
Genau, ich glaube da total dran. Ich glaube, wie gesagt, bei ganz vielen Dingen, ich meine, manche Dinge sind objektiv nicht gut, das brauchen wir nicht drüber reden, aber trotzdem sich mal zu überlegen, du, mal schauen, warum das jetzt so ist und ich lasse mal auf mich zukommen. Und da bin ich auch nicht gut drin, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber das ist was ich als sehr große Lernerfahrung begreife, diesen Mal-Schauen-Moment ab und zu mal einzubauen in den Alltag.
Sehr gut, das nehmen wir mit. Vielen, vielen Dank, Miriam, für das Gespräch, für die Insights auch in deine Glaubenssätze, Richtung und Erfahrung und Entwicklung vor allem ja auch und das ganze Thema Finanzen und Karriere. Vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal und alles Gute jetzt erstmal für die anstehende Geburt.
Dankeschön.